Liebe Gemeinde, heute ist der Weiße Sonntag, so wird der Sonntag nach Ostern ja genannt im Lauf des Kirchenjahres. Weißer Sonntag, traditionell, so wie wir es dieses Jahr auch erlebt haben als Gemeinde, ist ja Ostern auch ein Tauftermin, ein bevorzugter Tauftermin gewesen. Und anders als wir das heute machen, war das ja früher so, dass die Täuflinge in weiße Gewänder gehüllt waren und dass man die dann auch trug. Und im Gottesdienst am Sonntag nach Ostern, da gehörte es hinein, dass die frisch und neu Getauften ihre weißen Gewänder ablegten und wieder in ihrer alltäglichen Kleidung auftraten. So hat dieses Ablegen der weißen Gewänder eine Bedeutung, eine Versinnbildlichung des Übergangs von dieser Hochzeit des Osterfestes, von dieser Hochzeit des Getauftwerdens wieder hinein in den Alltag. Da, wo es darum geht, das, was man zu Ostern erlebt, gehört, gefeiert hat, das, was man in der Taufe als Geschenk angenommen hat, im Alltag zu leben. Kleiderwechsel als ein Zeichen des Übergangs. Und der Abschnitt der biblischen Botschaft, die für den heutigen Sonntag oder der für den heutigen Sonntag vorgeschlagen ist, erzählt auch von so einem Übergang. Da geht's nicht um einen Kleiderwechsel, sondern um einen Namenswechsel. Und auch der Ort, an dem diese Geschichte spielt, ist ein Ort des Übergangs. Hört, was geschrieben steht im ersten Buch Mose im 32. Kapitel. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog durch die Furt des Jabbok. Er nahm sie und führte sie durch den Fluss, so dass hinüberkam, was er hatte. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, rührte er an das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach: Wie heißt du? Er antwortete: Jakob. Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach: Sage doch, wie heißt du? Er aber sprach: Warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Pniel, denn ich habe Gott von Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Pniel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf und er hinkte an seiner Hüfte. Daher essen die Israeliten nicht das Muskelstück auf dem Gelenk der Hüfte bis auf den heutigen Tag, weil er den Muskel am Gelenk der Hüfte Jakobs angerührt hatte. Amen. Ja, liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, eine Begebenheit, eine Bibelgeschichte, die ja, uns seltsam anmutet. die vielleicht gerade deshalb in der Kunst ganz oft dargestellt wurde, weil sie uns eben herausfordert, weil sie uns Rätsel aufgibt, weil sie an Fragen rührt, die ja existenziell sind, die uns in unserem Leben auch betreffen. Und davon will ich versuchen zu sprechen heute. Jakob also wird zu Israel. Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Namen sind ja auch heutzutage nicht einfach nur Schall und Rauch. Namen, die uns beigelegt werden, die, so sagen wir, machen etwas mit uns. Nicht von ungefähr sollte man sich hüten. Manche Spitznamen, die jemandem beigelegt werden, zu gebrauchen, wenn derjenige da ist. Ihr kennt das, wie peinlich das sein kann, wenn man da mal sich einen Fehler leistet. Spitznamen können verletzen. Sie machen etwas mit dem Menschen, dem er beigelegt wird. Oder wenn einer, ganz anderes Beispiel, wenn einer Papst wird, dann kriegt er ja auch einen neuen Namen beigelegt oder legt ihn sich selber bei. Auch das macht mit ihm etwas. Drückt aus ein Programm, nach dem er handeln will. Eine historische Person, an der er sich orientieren will. Oder Ehrennamen, die einem Menschen beigelegt werden, machen auch etwas mit ihm. Sie machen ihn stolzer vielleicht und sich seines Wertes bewusster als vorher. Und so ein neuer Name wird dem Jakob beigelegt. Israel sollst du heißen, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Auch das eine seltsame Vorstellung. Ein Mensch, der mit Gott kämpft und gewinnen soll. Jakob wird zu Israel. Und es wird deutlich an dieser Geschichte, das ist nicht nur einfach so ein, kriegst eben einen neuen Namen, ich sage ab heute Israel zu dir, sondern diese Wesensänderung, die mit dieser Namensgebung einhergeht, sie ist ein Kampf. Ein Kampf, eine Auseinandersetzung, ein Ringen. Aus dem Familienoberhaupt Jakob wird Israel, der Stammvater eines Volkes, der Träger einer Verheißung. So wie aus der Schar entlaufener Sklaven Gottes Volk wurde, auch eine Trägerin oder ein Träger der Verheißung Gottes. Und auch diese Geschichte Israels war ja nicht einfach nur ein Spaziergang, sondern ein Kampf, ein Ringen. Schauen wir mal auf diesen Jakob. Was war das für einer? In der Sonntagsschule haben wir ihn kennengelernt und nahegebracht bekommen als einen Glaubenshelden, der er ja auch wirklich war. Aber er war zugleich eine schillernde Person. Der Name Jakob wird heute gerne Kindern gegeben. Aber ist er wirklich geeignet, dieser Jakob, als Vorbild für unsere Kinder, für uns, so schillernd, wie er war? Reich war er wohl, ja, wohlhabend war er geworden. Und nicht nur in alter Zeit mag das ja ein Zeichen dafür sein, dass ein Mensch unter dem Segen Gottes lebt. Aber rein menschlich? Rein menschlich, was war dieser Jakob für einer? Wohl eher eine stachliche, eine problematische, eine fragwürdige Person. Einen wie Jakob möchte ich nicht zum Nachbarn haben. Mit allen hatte er sich's verdorben, den Bruder Esau betrogen, List und Tücke, kriminelle Energie geradezu, war ihm eigen, die Schwäche des alten Vaters hat er schamlos ausgenutzt. Ins Exil musste er fliehen vor seinem verärgerten Bruder, zum Onkel in die Ferne, und dort gehen die Betrügereien, die gegenseitigen, munter weiter tricksen und ausgetrickst werden. Und auch beim Onkel flieht er wieder bei Nacht und Nebel. Was für ein Typ, was für eine Familie. Und nun treffen wir ihn an diesem Fluss, am Jabbok, ein Seitenfluss des Jordan. Und er bereitet sich vor, nach Jahren, die etwas mit ihm gemacht hatten, die ihn reich werden, wohlhabend werden ließen. Er bereitet sich vor auf die Wiederbegegnung mit seinem Bruder, den er einst betrogen hatte. Und er fragt sich, was wird mir jetzt begegnen? Wie wird mir Esau begegnen? Wird der alte Groll noch in ihm sein? Wird er Rache üben oder wird die Zeit die Wunden geheilt haben, die ich ihm geschlagen habe? Jakob hat offensichtlich Angst. Er bleibt diesseits des Flusses. Hab und Gut schickt er voraus. Herden und Sklaven in Portionen eingeteilt, schickt er voran. Geschenke, seine Frauen, seine Kinder, als Polster vorweg, das möge dem Esau zuerst begegnen. Vielleicht besänftigt es ihn ja. Er selber will als Letzter folgen. So inszeniert er die Begegnung mit seinem Bruder. Aber zu dieser Begegnung kommt es erst einmal nicht. Denn, so hat Luther übersetzt, da rang einer mit ihm. Jakob wird aufgehalten. Jakob wird in einen Kampf verwickelt. Jakob erlebt einen Angriff aus dem Dunkel. Und er weiß keineswegs, was wir wissen, wer das ist, der ihn da attackiert. Und Jakob hat auch keine Zeit nachzudenken. Er muss sich wehren. Er muss sich um sein Leben kümmern, dass er überlebt, dass er nicht überwunden wird. Und erstaunlicherweise lesen und hören wir, Jakob kann sich wehren. Obwohl es kein kurzer Schlagabtausch ist, sondern offensichtlich ein anhaltendes Kräftemessen, ein langwieriger Kampf, der die ganze Nacht in Anspruch nimmt, bis die Morgenröte anbricht. Jakob weiß zunächst nicht, was uns gleich am Anfang gesagt wird, dass das ein Engel ist, der da mit ihm kämpft. Und wo Engel auftreten, ist immer Gott selbst im Spiel oder im Kampf, ist immer Gott selbst dabei. Wie sollte Jakob es auch wissen, dass Gott es ist, der da mit ihm kämpft? Bisher hat er ihn als Erfolgsgaranten erlebt, als lieben Gott, der seinem Tun, auch seinem betrügerischen Tun, oft genug Gelingen schenkte. Erfolg und Wohlstand, das war das, was er bisher seinem Gott verdankte. Und auf einmal wird er verwickelt in diesen Kampf auf Leben und Tod. Kann das wirklich Gott sein? Kann das wirklich Gott sein, der bisher mich immer gesegnet hat? Kann das wirklich Gott sein, der mir jetzt so fremd und befremdlich, so bedrohlich begegnet, der in einer Sprache zu mir spricht, die ich von ihm gar nicht kenne und die ich nicht verstehe, die ich erst lernen muss? So mag es den Jüngern gegangen sein nach dem Tod ihres Meisters. Die Emmaus-Jünger, die nach Hause gingen, enttäuscht, irritiert, verstört. Wir hatten gehofft, das wird's jetzt. Dieser Jesus, der wird das Neue bringen, das Reich Gottes zum Durchbruch bringen. Aber nein, wir haben uns getäuscht. Von Gott sind wir scheinbar verlassen worden. Und Jesus selbst hat sich auch von Gott verlassen gefühlt, von seinem Vater: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kann Gott das sein, wenn er uns verlässt oder gar attackiert, in Kämpfe verwickelt? Wir neigen ja leicht dazu, vom Durcheinanderbringer zu reden, vom Gegenspieler Gottes, der seine Macht entwickelt. Aber für den ist hier in dieser Geschichte gar kein Platz. Da ist es Gott selber, der den Jakob, der seinen Jakob in den Kampf verwickelt. Schlagen wir die Brücke zu uns. Liebe Gemeinde, womit habt ihr vielleicht gerade zu kämpfen? Oder wir als Gemeinde und Kirche? Oder wir eben auch als Einzelne in dieser anstrengenden, mühsamen Zeit voller Konflikte und Krisen? Was macht uns, was macht euch, was macht mir und dir gerade zu schaffen? Sind es die kleinen Schwierigkeiten des Alltags, die uns gleichwohl manchmal ganz schön in Beschlag nehmen können? Oder ist es die besorgniserregende Weltlage? Sind es Schmerzen, die uns nachts wach halten? Womit haben wir zu kämpfen? Es mag uns befremdlich vorkommen, aber diese Geschichte hier mit dem Jakob, sie legt uns nahe daran zu denken, könnte es Gott sein, mit dem wir da zu kämpfen haben, nicht irgendwer oder irgendetwas, sondern Gott selbst? Könnte es Gott sein, der in einer Sprache zu uns spricht, die wir nicht gewöhnt sind von ihm, und die wir erst noch lernen müssen? Will er uns zeigen, dass wir auch an einem Übergang sind, in Veränderung begriffen, schmerzlich vielleicht dieser Prozess? So wie Leben nun mal Veränderung ist, schmerzlich, sterben und auferstehen. Kann ich mir vorstellen, dass gerade da, wo ich mühsam zu kämpfen habe, Gott selbst mein Gegenüber ist? Nicht der harmlose, der liebe Gott, wie wir ihn manchmal nennen, aber doch der liebende, der segnende Gott, der uns da begegnet? Nein. Das kann ich mir nicht vorstellen, möchte ich antworten. Nein, das ist doch gegen alles, was ich im Kindergottesdienst gelernt habe. Aber Jakob hält geradezu trotzig daran fest. Wenn du das bist, wenn du das bist, Gott, der hier mit mir kämpft und der mich in diese Kämpfe verwickelt, dann gibt's für mich nur eins, dann lasse ich dich nicht los. dann lasse ich dich nicht los, bis du wieder der wirst, den ich kennengelernt habe, bis du mir Segen gewährst. Das ist kein Selbstläufer, sondern so legt uns diese Geschichte nahe, ein langwieriges Ringen. Und wie Jakob hier an dem Übergang des Jabbok-Flusses Gott erlebt, das erschreckt mich, verunsichert mich, strengt mich an, besonders wenn ich vielleicht selber solche Erfahrungen machen muss. Aber dass uns die Bibel diese Erfahrung nicht verschweigt und nicht so tut, als wäre alles einfach und leicht und zum Spaß, zeigt, wie ehrlich, wie lebensnah und wie echt die Bibel selber ist und von Gott und vom Leben redet. Denn wer lebt, der ist eben nicht nur zum Glück auf der Welt. Wer wirklich am Leben ist, der lernt auch die Last kennen, die das Leben bedeuten kann. Und Jakob erlebt beides. Gott, der ihn in einen Kampf verwickelt, und Gott, der ihn segnet. Und beide Male ist es derselbe heilige Gott. Und das können wir bei Jakob lernen, dass beides zusammengehört, wie die beiden Seiten einer Münze, die beiden Seiten Gottes. Die befremdliche, herausfordernde Macht Gottes und die bewahrende und segnende Macht Gottes. Und da, wo wir keines dieser beiden Dinge ausblenden, da bleibt oder wird unser Glaube so lebensecht und ehrlich wie die Bibel selbst. Und ein letzter Gedanke. Jakob gibt in all diesem, in diesem Ringen, in diesem Kampf, er gibt nicht auf. Er nimmt den Kampf an, obwohl er ihn nicht gesucht hat. Er wird regelrecht zu einem trotzigen Gotteskämpfer. Ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Wie gut, liebe Gemeinde, dass es nicht immer diese Kampfsituation gibt in unserem Leben. Wie gut, dass wir auch erleben können, dass Gott seinen Segen einfach schenkt. Ohne Kampf, unverdient. Das Saat wächst und Frucht entsteht ohne große Mühe. Gott sei Dank, dass wir das auch erleben dürfen. Und Jakob kannte solche Zeiten auch. Manchmal aber sind die Zeiten nicht so. Manchmal will Segen errungen werden und Übergänge und Umbrüche sind wohl solche Zeiten. Und ich behaupte, wir spüren es gerade in diesen Monaten und Jahren am eigenen Leib. Wir spüren, wie anstrengend und herausfordernd es sein kann, den Glauben zu bewahren und zu leben, wenn ringsherum sich alles zu ändern scheint und nicht nur ringsherum, sondern auch in der Kirche selbst. Da hilft es nicht zu schimpfen. Da hilft es nicht zu schimpfen auf die da oben. Da hilft es auch nicht, an allen möglichen Orten Verschwörer am Werk zu sehen. Da hilft es nicht, ein Virus zu verdammen oder zu leugnen oder es den Kriegsherren dieser Welt an den Hals zu wünschen. Da hilft es auch nicht, den lieben, harmlosen Gott einen guten Mann sein zu lassen, der schon irgendwie alles richten wird. sondern da gilt es wohl wie Jakob, trotzig daran festzuhalten, dass wir es auch in dem allen, womit wir gerade jetzt zu kämpfen haben, mit dem liebenden Gott, und das ist ein Unterschied, das ist nicht einfach der liebe Gott, sondern dass wir es mit dem liebenden Gott zu tun haben, der uns herausfordert wie ein Kämpfer und der uns segnet, wenn wir uns auf ihn einlassen und den Glauben nicht aufgeben. Wenn wir vielleicht trotzig wie Jakob daran festhalten, dass er es gegen den Augenschein trotzdem gut meint mit seinen Menschen, trotz aller Verwundungen, die wir in diesem Ringen vielleicht davontragen. Jakob hinkt an seiner Hüfte. Das heißt, dieser Kampf geht nicht spurlos an ihm vorüber. Jakob ist gezeichnet von diesem Kampf, aber er trägt den Segen Gottes davon. Am Ende sagt Jakob: Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und das können wahrlich nicht viele Menschen in der Bibel sagen. Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und doch ist mein Leben bewahrt geblieben. Und es heißt, da ging ihm die Sonne auf. Da ging ihm die Sonne auf. Das war also nicht einfach nur, der Morgen bricht ein, so wie an jedem Tag, sondern ihm ging die Sonne auf. Er persönlich hat durch die dunkle Nacht hindurch neues Licht gesehen, wie die Jüngerinnen und Jünger am Ostermorgen. Nach dieser tiefen Erschütterung, nach dieser tiefen Krise des Verlustes ihres Meisters, alles vorbei, unsere Hoffnung gescheitert, Dunkelheit, von Gott verlassen. Da ging ihnen die Sonne auf. Wie dem Jünger Thomas, der nicht glauben konnte, was die anderen ihm sagten, der offensichtlich eine ganze Woche lang mit Zweifel und Anfechtung zu kämpfen hatte und der dann auch seine ganz persönliche Gottesbegegnung erlebt, auch indem er ihn anrühren darf, obwohl das ja in den anderen Ostergeschichten genau vermieden wird. Rühr mich nicht an, sagt der Auferstandene. Der Thomas darf ihn anrühren und erlebt so seine ganz persönliche Gottesbegegnung und kann sagen, lieber Helmut, was du vorhin bei der Lesung vergessen hast oder übersehen hast, mein Herr und mein Gott. Da ging auch ihm die Sonne auf. Und liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, liebe Gemeinde, das ist die Hoffnung, die mich beflügelt und die euch, uns miteinander hoffentlich immer neu ansteckt. Dass trotz und in den Krisen und Auseinandersetzungen und Kämpfen, in denen wir uns in dieser Übergangszeit befinden, eben nicht alles zu Ende geht oder den Berg runter, den Bach runter geht, sondern dass in dem allen verborgen ist der Segen Gottes, der uns verheißen ist. Lasst uns dranbleiben an Gott, damit auch uns immer wieder neu die Sonne aufgeht. Amen.